Ihr Lieben, ich habe, als ich letztes Jahr die Sachen meiner Mutter durchgesehen habe, etwas gefunden, von dem ich nicht wusste, was das ist. Das will ich euch mal zeigen. Wer es weiß, sagt es bitte nicht. Das habe ich gefunden. Also mir war ziemlich klar, dass ich damit ein paar Dinge nicht machen kann. Also Kuchen backen war klar, ist nicht das Thema hier. Also hier ist ein Knopf dran, ich zeige euch das mal hier. Und der leuchtet dann, wenn man den anmacht. Und ich habe mir das Ding angeguckt, ich habe ein Foto davon gemacht, das Thorsten geschickt. Entweder war das Foto so schlecht oder hatte auch keine Ahnung, er konnte mir da auch nicht helfen. Sorry, ist so. Toaster. Ja, irgendwie, also das sah auf jeden Fall so aus, als könnte man hier was irgendwie durchstecken, genau, Schredder. Probieren das mal irgendwie so. Ihr wisst ja noch nicht, was das ist, also, ne, genau. Ja, natürlich wissen das einige von euch, das ist mir doch klar. Also vielleicht könnt ihr beobachten, dass das Papier eingezogen wird und wieder rauskommt. Ich habe extra ein gelbes genommen, damit man es ein bisschen verfolgen kann. Steht das gleiche drauf wie vorher. Also da hat sich jetzt nichts geändert. Ja, ich war so ein bisschen lost. Ich habe echt keine Ahnung gehabt. Ich stelle mich nicht doof, sondern ich war da. Was den Teil angeht, echt doof. Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und kam auf eine Idee. Und jetzt, wer von euch das weiß, was es ist, kann es ja mal sagen. Ihr habt alle so ein Laminiergerät. Und damit man das verwerten kann oder benutzen kann, so wie es gemeint ist, also man kann es auch als Türstopper nehmen. Das geht schon, aber ein bisschen teuer wahrscheinlich dafür, obwohl ich habe es ja umsonst gekriegt. Es spart, genau. Irgendwann kommt das hier raus. So. Dann kann man das hier in so eine doppelte Folie tun. Blätterteig. Ja, wie war das mit dem Toaster? Vielleicht geht das ja doch. So, ich bin jetzt nicht so gerade, deshalb... Ja, ungefähr. Also doppelt Folie. Und dann versucht man das hier gerade hinzustecken. Jetzt bin ich ein bisschen übergetreten. Mal gucken, was passiert. Ja, das war echt spannend für mich. Hat meinen Horizont voll erweitert. Also es gibt Dinge, die haben einen bestimmten Zweck. Und jetzt wäre ich mal neugierig, was fallen euch für Dinge ein? Welche Dinge haben einen bestimmten Zweck? Ein Schuhanzieher. Also man kann damit auch jemanden auf den Hintern hauen, aber dafür ist es nicht da. Sondern zum Schuhe anziehen. Was noch? Flaschenöffner, Korkenöffner, nee, Korkenzieher, Kochlöffel. Damit kann man auch viele Dinge machen, Topfschlagen spielen, aber Grundidee, kochen. Was? Eine Knetmaschine. Das ist wahrscheinlich zum Teigkneten, schätze ich mal. Höchstwahrscheinlich, genau. Genau, einmal geht sowas. Stellt euch mal noch ein paar Dinge vor, die einen bestimmten Zweck haben. Was passiert, wenn man die für einen anderen Zweck benutzt? Manche Dinge werden das nicht überleben. Die gehen kaputt. Manche Dinge sind einfach zu teuer dafür. Also hier so ein Laminiergerät, das man selber gekauft hat, als Türstopper zu verwenden, ist wirklich bekloppt. Bücher trocknen in der Schleuder, oder was? Genau, es ist vielleicht trocken hinterher. So, gebt das mal durch. Wer es nicht kennt, Laminiergerät, weiß jetzt, was es ist. Genau, fertig. Hat geklappt. Also ich habe den Zweck gefunden. Es ist laminiert, also in Folie eingeschweißt und ist jetzt dauerhaft aushängbar oder geschützt, genau, vor Dreck und zerknittert nicht so leicht. Also das ist schon ganz praktisch. Für Rezepte, wenn man kocht, wenn das drauf spritzt und so, genau. Also ich habe mal eine leere Glasflasche zum Teich ausrollen benutzt, weil ich keine Teichrolle hatte. Und das ging... Also es hat auf jeden Fall hinterher geschmeckt, hat nicht anders geschmeckt. Ich nehme Schokolade, um mich zu trösten. Ob das immer so sinnvoll ist? Es schmeckt so lecker und es tröstet tatsächlich für einen Moment. Es hilft. Aber auf Dauer ist das nicht gut. Ich war einmal ganz erschrocken, als mich jemand völlig entsetzt angeguckt hat. Und ich habe genau gesehen, die wollte mich anschreien, aber es ging nicht, weil sie so entsetzt war. Ich weiß nicht, was ich Schlimmes gemacht habe, bis sie mir es erzählte. Ich habe eine Papierschere für irgendwas anderes benutzt. Boah, das ging gar nicht. Also es ging schon, aber ich weiß nicht, ob das für Papier dann noch so gut war. Also es gibt Dinge, die haben einen bestimmten Zweck und es ist total sinnvoll, sie wirklich nur dafür zu benutzen. Und zu erkennen, was ist eigentlich wofür gut. Darum geht es im heutigen Predigttext. Jesus lässt einen Menschen erkennen, dass etwas einen bestimmten Zweck hat und dass es nicht gut ist, das für was anderes zu benutzen. Ich lese euch aus Markus 10. Und wer ein Handy hat oder eine Bibel dabei, in Papierform, kann das gerne aufschlagen und mitlesen. Also wir gehen ja immer davon aus, dass Leute, die während der Predigt oder des Gottesdienstes aufs Handy gucken, nicht E-Mails schreiben oder irgendwas anderes, sondern sich Notizen machen zur Predigt, zum Gottesdienst oder den Text mitlesen. Also Markus 10, Abvers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Das war Alltag. Jesus predigt, Jesus heilt Menschen. Er will die Menschen für Gott gewinnen. Er will sie begeistern und er erklärt ihnen, wie Gott wirklich ist und wie er sich von ihrem Bild unterscheidet. Jesus tritt in Fettnäpfchen, er streitet, er weist seine Jünger zurecht. Er stellt Menschen als Vorbilder hin, die wir entweder ignorieren oder zumindest nicht als Vorbilder sehen. Direkt vor dieser Begebenheit, Jesus und den Jüngern und diesem reichen Menschen, erklärt Jesus anhand eines Kindes, wie Gottes Welt zu verstehen ist. Er stellt das Kind in die Mitte und sagt: Niemand steht gut vor Gott da. Wir haben letztendlich nichts zu bringen. Wir stehen mit leeren Händen, empfangend wie dieses Kind. Und wenn wir alle so sind wie dieses Kind, Empfangende, dann ist gut. Dann haben wir Zugang zu Gott. Niemand kann sich durch Leistung hervortun. Das ist kurz vorher. Jetzt kommt dieser Reiche. Zufällig treffen sie ihn auf der Straße. Und dieser Reiche hat nun aber doch wirklich was zu bieten. Er hat Besitz, materielle Güter, Geld. Er kann mit Geld umgehen, denn er ist immer noch reich. Er stellt etwas dar und gehört sicherlich zur besseren Gesellschaft. Zumindest geht es ihm besser als vielen anderen, die nicht so viel haben. Er kann etwas beisteuern, sich einbringen, er ist wichtig. Und trotzdem scheint er ja nicht so ganz zufrieden zu sein. Er hat Fragen. Er ist fromm, keine Frage, und sogar ein bisschen selbstsicher in seiner Frömmigkeit. Er erzählt, ja, Jesus zählt ihm auf, was er alles tut oder bestätigt zumindest. Die Gebote habe ich gehalten. Unterm Strich ist er doch ein wertvolles, frommes Mitglied der Gemeinschaft. Jesus könnte doch zufrieden mit ihm sein und sagen, mach doch einfach so weiter. Was braucht es denn noch? Warum lässt Jesus das dabei nicht bewenden? Aber so ist Jesus. Er hakt hier nochmal nach. Er hat den Mut, unbequem zu sein. Er hat den Mut, diesen Menschen herauszufordern, weiterzugehen. Einen Schritt weiterzugehen und mehr zu wagen. Und so sagt er zu diesem Menschen, es fehlt dir noch eins. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Wenn wir jetzt in einem Film wären, wäre jetzt entweder gespannte Stille oder Trommelwirbel, der immer lauter würde. So, was passiert jetzt? Was wird dieser Mensch tun? Gibt es ein Happy End? Wird er Jesus folgen wie die anderen 12 oder so wie so viele andere Jünger, die mit Jesus umherziehen, zumindest für eine begrenzte Zeit? Aber leider nein. Kein Happy End an dieser Stelle. Nicht hier und nicht jetzt jedenfalls. Das ist ja auch völlig absurd, oder? Alles zu verkaufen? Wie kann man das denn verlangen? Also bitte, das ist doch auch im höchsten Grade unvernünftig. Es wird mit dieser Forderung Jesu deutlich, was verborgen in dem Mann ist. Nämlich, dass er nicht nur reich ist, sondern dass er an seinem Reichtum hängt. Das ist das Problem. Nicht das Geld ist das Problem. Jesus verurteilt nicht, dass Menschen reich sind. Und auch wenn er am Ende sagt, es ist für Menschen unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen, ist das ja eine grundsätzliche geistliche Wahrheit. Wir können von uns aus alle nicht in Gottes Reich kommen. Jeder von uns braucht dafür Gott. Es ist nur durch Gott möglich. Zur Zeit des Alten Testamentes ist es ein Zeichen von Segen Gottes, wenn man reich ist. Wenn wir uns den Tempel Salomos vorstellen, wie prunkvoll der war, da war es keine Schande, dass da Gold und was weiß ich alles im Spiel war. Es hat Gott geehrt, dass dieser Tempel so prunkvoll ausgestattet war. Paulus lässt sich von der Gemeinde in Philippi finanziell unterstützen. Und er selber motiviert Gemeinden, Geschwister in Not finanziell zu unterstützen, also das Geld für andere einzusetzen. Und Jesus bewegt sich zwar im Armutsideal der ersten Christen, er selber hat ja gar nicht viel, aber er sagt nicht jedem, dass er alles verkaufen soll. Nicht jeder Jünger wird aufgefordert, alles zu verkaufen. Es ist keine Bedingung, arm zu sein, damit man Jesus folgen kann. Jesus selber lebt ja mit seinen Jüngern vom Reichtum anderer. Er lebt davon, dass reiche Frauen und auch andere Männer ihn unterstützen finanziell. Geld ist die Wurzel allen Übels, heißt es manchmal. Aber wenn wir das so zitieren, dann haben wir da was vergessen, beziehungsweise ist das völlig falsch, weil es korrekterweise heißt in 1. Timotheus 6, Vers 10, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Nicht das Geld, sondern die Gier danach. Das Geld ist nicht böse, sondern die Gier nach Geld. Es ist nicht grundsätzlich verwerflich, dass es uns gut tut, wenn wir abgesichert sind. Es ist nicht das Geld an sich, das hinterfragt und kritisiert wird. Schlimm ist es, wenn wir Geld falsch nutzen, wenn es eine falsche Rolle bekommt, wenn wir nicht wissen, wofür es gut ist. Ich mache das mal wieder aus hier. So wie ich mit dem Laminiergerät. Das war jetzt nicht schlimm, das war nur schade. Aber irgendwann habe ich es da gerafft, wofür das gut ist. Und jetzt führe ich ein viel besseres Leben. Es ist total wichtig, dass wir wissen, wofür Dinge da sind und wofür sie nicht da sind. Schlimm ist, wenn Zum Beispiel, dass Geld für etwas benutzt wird, wofür es nicht da ist. Aber das ist das, was der Reiche hier macht. Das Geld gibt ihm Sicherheit. Er verlässt sich voll auf das Geld. Alles aufzugeben und mit Jesus zu gehen, nee, dafür ist er nicht bereit. Täte er das, was Jesus hier sagt, dann wäre das die Wende seines Lebens. Der Besitz käme den Wert, der ihm zugesteht wird, weil er geteilt wird, weil andere Menschen davon etwas haben, weil Menschen geholfen würde. Und nicht einfach als Sicherheit für eventuelle Notfälle geparkt ist, die vielleicht sowieso nie eintreten. Das Leben des Mannes würde sich verändern. Er würde nicht mehr reich sein, sondern wäre nicht mehr besonders. Irgendwie wie alle. Wie die meisten. Kein Unterschied zu den Armen. Einer von vielen, mehr wäre er nicht. Aber er wäre in der Nähe Jesu. Er hätte einen Schatz im Himmel. Liebe Gemeinde, es geht nicht um Geld oder Reichtum oder Besitz. Es geht darum, dass Gott will, dass wir uns ihm ganz zuwenden. Gott will nicht nur Fans, die ihm begeisternd zujubeln aus sicherer Entfernung und sagen, ja Gott, du machst vieles toll und ich rede auch gern mit dir. So wie Fans einer Fußballmannschaft, die, wenn sie dann in die zweite Liga absteigen, auf einmal dann doch nicht mehr ganz so Fan sind. So nur im Guten sozusagen. Gott will Menschen, die sich total in seine Nähe begeben, die sich ihm mit Haut und Haaren verschreiben. Und so fordert er manche andere Menschen zu ganz anderen Dingen auf, von denen er merkt, die hindern sie. Aber sie müssen loslassen. Er fordert andere auf, ihre Familien zu verlassen. Nicht, weil Familie schlecht ist. Das wäre völlig falsch interpretiert. Im Gegenteil. Aber sie kann uns hindern, ganz bei Gott zu sein. Alles. Alles, was grundsätzlich gut ist, kann ein Hindernis zu Gott werden, wenn wir ihm den falschen Wert beimessen. Und Jesus legt hier bei dem Reichen den Finger in die Wunde, und bei ihm ist das eben der Reichtum. Nee, das ist ja nicht bei jedem so. Jesus fordert uns alle heraus, unser ganzes Leben ihm zu geben, nicht nur ein Teil. Letztendlich können wir nur ganz oder gar nicht mit Gott unterwegs sein, so wie ich auch nicht nur halb verheiratet sein kann. Ich kann auf dem Weg dahin sein, aber irgendwann ist mal, bin ich jetzt verheiratet oder nicht? So ein bisschen verheiratet, das hat mir noch keiner gezeigt, wie das geht. Ein bisschen Gott. Ja, das fühlt sich für manche Leute ganz gut an, sich mal segnen lassen oder mal mit Gott reden. Das ist schon ganz nett. Und wie gesagt, das kann ein Schritt auf dem Weg sein. Aber letztendlich, boah, was fehlt da alles? Was will Gott uns nicht alles noch schenken, wenn wir ganz bei ihm sind? Ich bin sehr froh, dass Gott uns aber auch diese Phasen, diese Lernphasen zugesteht. Dass es Phasen gibt, wo ich sage, oh, ich habe da noch ein Thema, da zögere ich noch, Gott das alles so zu geben. Da muss das Vertrauen noch ein bisschen wachsen. Das ist okay. Wir sind manchmal langsam oder vielleicht zweifelnd. Aber was Gott will, was er sich wünscht, ist das alles für ihn und total. Ich habe mir so für mich so ein Bild, das ist ja vielleicht so ein bisschen wie so ein Sprung vom 5-Meter-Brett. Den kann ich auch nicht nur halb machen, so ich probiere mal. Also entweder mache ich ihn oder nicht. Ich kann mir das von anderen erzählen lassen, wie es ist. Ich kann total Angst haben davor. Aber wie das wirklich ist, erlebe ich nur, wenn ich es mache. Das ist interessant, fällt mir gerade ein. Das ist was, was ich auch nur einmal gemacht habe und dann nie wieder. Das Großartige an Gott ist, er will mit uns unterwegs sein, auch wenn wir am Anfang stehen, auch wenn wir noch so im Überlegen sind, ob wird das auch hinhauen? Ich habe überlegt bei diesem Mann, ob da noch mehr möglich gewesen wäre, und ich glaube schon. Vielleicht, wenn er mit Jesus im Gespräch geblieben wäre, wenn er gesagt hätte, oh, ich kann das jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, was Jesus dann gemacht hätte. Vielleicht hat er ja auch später noch die Kurve gekriegt, wir wissen das nicht. Aber interessant ist, dass auch dieses Beispiel in der Bibel steht, dafür, dass hier etwas nicht gelingt. Der Mann schlägt das Angebot, die Herausforderung Jesu aus. Das ist ihm zu viel. Und ich finde das ganz realistisch, weil das ist viel. Alles ist wirklich ganz schön viel. Unser ganzes Leben, mehr geht ja nicht. Meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft, alles Gott hinzulegen, natürlich ist das ein Risiko. Deshalb denke ich auch, es liegt sehr an dem, was wir für ein Bild von Gott haben, ob wir den Schritt gehen oder nicht. Liebe Gemeinde, Gott ist ein Gott, der mit uns Menschen unterwegs sein will, der uns ganz will, der uns total liebt. So sehr liebt, dass er sich auf jeden Einzelnen einlassen will. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott sich nichts mehr wünscht, als dass wir in ganz enger Verbindung mit ihm leben. Das soll nicht gestört sein. Und deshalb stellt diese Begebenheit hier von dem reichen Menschen und Jesus letztlich an uns die Frage: Gibt es etwas, was mich hindert, ganz bei Gott zu sein? Und da geht es gar nicht nur unbedingt darum, habe ich jemals überhaupt schon mal Ja zu Gott gesagt, so ganz, sondern auch, wenn wir schon bei Gott sind, gibt es etwas, was mich jetzt daran hindert? Ein Lebensbereich, ein Thema? Was hält mich davon ab, mich ganz auf Jesus einzulassen? Gibt es eine Situation, einen Lebensbereich, wo ich im Moment sage, oh, das kläre ich lieber so alleine. Nachher muss ich da noch irgendwas ändern. So. Und das kann bei jedem was anderes sein. Das ist nicht bei jedem das Geld. Vielleicht ist es der Stolz, so nach dem Motto, ich schaffe das schon alleine, das habe ich bisher immer noch gut hingekriegt. Ich kann mein Leben alleine regeln. Oder der Verstand, niemand hat mir bisher Gott bewiesen. Also. Oder wie gesagt, die Bequemlichkeit, nachher muss ich etwas ändern. So ist ja Gott, der geht mit uns, aber er verändert uns ja auch. Vielleicht will ich das aber gar nicht. Oder. Jesus stellt eine Schlüsselfrage letztendlich, die zu einem erfüllten Leben in der Nähe Gottes führen kann. Vertraust du Gott? So einfach und so schwer. Vertraust du Gott? Martin Luther hat das ein bisschen anders formuliert und hat das Thema Herz so damit reingenommen. Worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. So, worauf verlasse ich mich im Leben? Und ich denke, dass wir grundsätzlich alle sagen würden, auf Gott. Aber dann guck mal so in die einzelnen Bereiche des Lebens, ob das tatsächlich auch für die einzelnen Bereiche des Lebens so stimmt. Verlasse ich mich da auf Gott? Und welche Rolle spielen diese anderen Dinge, die gut sind, aber spielen sie die Rolle, die sie haben sollten? Oder haben sie schon irgendwie mehr? Werden sie zum Fundament meines Lebens? Bei mir war so ein kleiner Knackpunkt, als meine Eltern vor 3 Jahren damals ihre große Wohnung aufgegeben haben und in eine kleinere Wohnung gezogen sind, weil als sie die große Wohnung hatten, hatte ich immer die Sicherheit, wenn irgendwas ist, ich kann immer noch zu denen ziehen und da wohnen, falls alles auseinanderbricht. Das ging ab da dann nicht mehr. Ja, ist das eine Sicherheit, auf die ich mich vielleicht zu doll verlassen habe? Vielleicht gibt es etwas, was dich im Moment bindet, voll auf Gott zu setzen. So wie dieser Mann es hier nicht schafft, loszulassen. Er braucht diese Sicherheit. Er kann sich nicht vorstellen, dass das Wagnis 100% Gott gelingen könnte. Dabei wäre das sein höchstes Glück, wenn er offene Hände haben könnte, alles loslässt und Gott vertraut. Alles, was wir festhalten, bindet uns auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr den Effekt kennt, wenn man mal ausmistet zu Hause. Das ist wirklich ein Luxusproblem, ich weiß. Aber wie gut das tut, Dinge mal wegschmeißen oder weggeben zu können. Und zu sagen, boah, das müllt mich alles zu hier. Das bindet uns doch alles, bindet unsere Seele. Alles, was wir festhalten, kann uns potenziell binden auf eine ungute Weise. Und damit geben wir diesen Dingen eine Bedeutung, die sie nicht haben sollten. Gott gönnt uns so viel. Wir leben ja nun wirklich hier in einem reichen Land. Und vielen von uns geht es finanziell nicht schlecht. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Aber wir müssen aufpassen. Aufpassen, dass die Dinge die Bedeutung haben, die sie haben sollen und nicht mehr. Ein Hobby kann was Wunderbares sein, aber wenn es zum Lebensinhalt wird, dann läuft da was verkehrt. Es kann wichtig sein, dass wir neben aller Demut vor Gott und Mensch ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Aber wenn wir abhängig sind vom Lob der Menschen, dann ist da was falsch. Eine Arbeit oder ein Beruf oder etwas, was wir leisten, kann wichtig sein, damit wir wissen, Mensch, wir tragen etwas bei. Aber wenn wir nur dadurch uns wichtig fühlen, dann läuft da was falsch. Ich drehe diese Frage mal um und frage nicht, was hindert mich, zu Gott zu kommen oder mich völlig auf Gott einzulassen, sondern ich frage mal positiv, was bringt mich denn zu Gott? Was bringt mich denn dazu, mich in allen Lebensbereichen Gott wieder voll zu öffnen? Was hilft mir, mich auf Gott einzulassen? Vielleicht gibt es einen Menschen, der mir helfen kann, oder gibt es in einem Lebensbereich eine Entscheidung, die fällig wäre? Oder gibt es ein Verhalten an einer Stelle, das sich ändern müsste? Wie sehe der nächste Schritt aus, ganz konkret? Das ist eine Frage für jeden persönlich, die können wir jetzt hier nicht gemeinsam beantworten. Ich möchte uns die einfach mal so als Gedankenanregung mitgeben. Und ich möchte mit einem, wie ich finde, wundervollen Zitat schließen, des Theologen Fulbert Stefensky, der Folgendes sagte: Am Ende der Suche und der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. So mit dem Gedanken, wir suchen und fragen und treffen Entscheidungen und sind unterwegs und wir wollen immer Antworten haben, wir wollen dann wissen, richtig und falsch, und am Ende steht aber Gott da mit offenen Armen und sagt, ich hab dich lieb. Am Ende der Suche und der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. Möge Gott uns auf unserem Weg segnen. Amen.